Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Mittwoch, dem 15. August auf Rabe. Heute gehen wir folgenden Fragen nach. Was verbindet die mexikanische Künstlerin Frida Kahlo mit den Gender Studies, also der Geschlechterforschung? Beide stehen derzeit im Visier der autoritären Regierung in Ungarn.
Tagtäglich wird irgendeine Gesellschaftsschicht attackiert in irgendeinem Bereich, beliebigen Bereich. Und zurzeit sind einerseits die Akademiker dran und die Kunstschaffenden.
Warum will Bern, dass wir in Zukunft den Abfall zu Hause in 6 verschiedene Säcke aufteilen? Wir sprechen über das Pilotprojekt Farbsack-Trennsystem und...
Es wäre natürlich extrem schade, wenn Bern eben aus Platzgründen oder aus was auch immer rausfallen würde. Wir wollen das unbedingt in unserem Tourneeplan drinnen behalten. Weil wir kommen extrem gerne hierher. Es ist immer super Stimmung, es sind gute Leute. Die Berner haben gerne, was wir machen, hat man das Gefühl. Und das ist wunderschön.
Warum gastiert der alternative Zirkus Knopf wohl zum letzten Mal auf der Warmbächli-Brache? Wir nehmen einen Augenschein vor Ort. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Zuerst hat Katrin Hiss die aktuellen Meldungen des Tages.
Gestern Mittag sind Teile einer rund 40 Meter hohen Autobahnbrücke in der norditalienischen Stadt Genua eingestürzt. Dabei sind 37 Menschen ums Leben gekommen. Die Brücke führte über einen Fluss sowie Gleise und Gewerbegebiete. Wie verschiedene Zeitungen berichten, wird in den Trümmern noch immer nach Verschütteten gesucht. Mehrere hundert Menschen mussten aus umliegenden Häusern evakuiert werden. Die Ursache für den Einsturz ist noch nicht bekannt. In Österreich sorgt der Fall eines jungen Geflüchteten aus Afghanistan für Schlagzeilen. Der 18-Jährige gab an, wegen seiner Homosexualität in seiner Heimat verfolgt zu sein. Die Behörden in Österreich lehnten seinen Asylantrag jedoch ab, mit der Begründung, Zitat, weder ihr Gang, ihr Gehabe oder ihre Bekleidung haben auch nur annähernd darauf hingedeutet, dass sie homosexuell sein könnten. Außerdem sei der junge Mann laut Behörden zu aggressiv, um schwul sein zu können, wie die Wiener Wochenzeitung Falter den Asylentscheid zitiert. Der Afghane hat nun Berufung eingelegt. Die Irrfahrt des Rettungsschiffes Aquarius scheint ein Ende zu nehmen. Malta hat sich bereit erklärt, das Schiff anlegen zu lassen, dies nachdem gestern mehrere EU-Staaten garantierten, die Geflüchteten aufzunehmen. An Bord der Aquarius sind über 140 gerettete Menschen, die meisten aus Ostafrika. Bereits im Juni hatten Malta und Italien ein Rettungsschiff zurückgewiesen. Damals erklärte sich Spanien nach über einer Woche bereit, die Geflüchteten aufzunehmen. Vor weniger als einer Woche hat das argentinische Parlament eine Vorlage abgelehnt, welche den Schwangerschaftsabbruch in den ersten 2 Wochen legalisiert hätte. Nun sei laut dem Nachrichtenportal Telesur die erste Frau Opfer geworden von diesem Entscheid. Die 24-jährige Frau sei mit einem septischen Schock infolge einer verpfuschten Abtreibung ins Spital eingeliefert worden und gestern verstorben. In vielen Teilen Lateinamerikas gelten noch immer äußerst strikte Abtreibungsgesetze. In nur gerade 3 Ländern ist der Schwangerschaftsabbruch straffrei. Und noch zum Wetter. Morgen Donnerstag gibt's ebenfalls viel Sonnenschein bei Temperaturen um die 29 Grad. Am Freitag dann Schauer und Gewitter möglich bei rund 27 Grad.
Rabe Info.
Die ungarische Regierung will Gender Studies, also Geschlechterforschung, verbieten, weil sie die Fundamente der christlichen Familie untergrüben. Eine regierungsnahe Zeitung prangert die Frida Kahlo-Ausstellung in Budapest als Propaganda an, weil Kahlo Kommunistin gewesen sei, und verlangt, die Ausstellung im Nationalmuseum zu schließen. Offenbar hat der rechtsnationalistische Kulturkampf in Ungarn nun auch die Kulturschaffenden, die Akademiker und Akademikerinnen erreicht. Wilma Rall hat die Hintergründe.
Der Kampf gegen Andersdenkende hat in Ungarn mittlerweile eine bedenkliche Normalität erreicht. Seit die Fidesz-Regierung vor 8 Jahren an die Macht kam, schieße sie auf alle, die ihr nicht passen, seien das MigrantInnen, Homosexuelle, Liberale, unabhängige RichterInnen oder kritische Medienschaffende, sagt die Schweizer Journalistin Gina Böhn in Budapest.
Tagtäglich wird irgendeine Gesellschaftsschicht attackiert in irgendeinem Bereich, beliebigen Bereich. Und zurzeit sind einerseits die Akademiker dran und die Kunstschaffenden.
Die Regierung bediene sich dabei gerne auch rechtsgerichteten regierungsnahen Zeitungen, zum Beispiel der Tageszeitung Ungarische Zeiten.
Da gibt es einen Journalisten, der schön der Reihe nach alle Künstler und Künstlerinnen attackiert. Im Visier sind sogenannte linke, liberale Schriftsteller, Schriftstellerinnen, darunter Esther Hasi, Konrad, Krasnauer, also lauter Schriftsteller, die auch im Westen bekannt sind.
Im Visier steht seit kurzem auch die laufende, viel gefeierte Frida Kahlo-Ausstellung im Nationalmuseum in Budapest. Die regierungsnahe Zeitung stellte die Ausstellung als Propaganda an den Pranger, weil Frida Kahlo Kommunistin gewesen sei und linkes Gedankengut vertreten habe. Im Grunde aber gehe es bei dieser Hetzkampagne um etwas ganz anderes, und zwar darum, unliebsame Parteimitglieder loszuwerden, so Gina Böhni.
Diese Ausstellung wurde eben organisiert von einem gemäßigten Fidesz-Mitglied, Laszlo Bahn heiße, der zugleich Chef ist von der Ungarischen Museum der Schönen Künste und auch zuständig für das neue Projekt im ungarischen Stadtwäldchen. Da soll ja ein ganzes Revier an Museen entstehen.
Alleine in der Eröffnungswoche anfangs Juli besuchten über 10'000 Menschen die Frida Kahlo-Ausstellung. Dass sie geschlossen wird, glaubt Gina Böhni deshalb nicht, aber sie bietet der Regierung eine gute Plattform für ihre Hetzkampagne.
Im Hintergrund geht es, dass die ungarische Regierung zurzeit selbst ihre gemäßigten Leute innerhalb der Fidesz-Partei attackiert. Also es geht um einen Kulturkampf sozusagen, es wird aufgeräumt.
Der Kulturkampf in Ungarn tobt aktuell nicht nur im Bereich der Kunst, sondern auch im Bereich der Wissenschaft. Kürzlich sorgte die Regierung für Schlagzeilen mit dem denkwürdigen Entscheid, Gender Studies künftig verbieten zu wollen, weil sie die Fundamente der christlichen Familie untergraben würden.
Auch dahinter steckt der ideologische Kampf und der Umbau der ungarischen Gesellschaft. Zum Beispiel sagte der stellvertretende Ministerpräsident Joel Cemjén, niemand will Genderologen anstellen, also braucht man auch keine auszubilden.
Direkt betroffen vom Verbot der Gender Studies wären 2 Universitäten in Budapest, die staatliche ELTE-Universität und die private Central European University CEU. Die CEU, gegründet vom amerikanisch-ungarischen Investor George Soros, steht schon lange auf der Abschussliste des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban.
George Soros ist der Staatsfeind Nummer 1. Grund ist, Viktor Orban hält Soros entgegen, dass er den Nationalstaat abschaffen will, dass die CEU ein Nest der Liberalen sei und wie wir wissen, seit 2014 Ungarn baut den illiberalen Staat, die illiberale Demokratie.
So hatten die beiden betroffenen Universitäten auch nur gerade mal 24 Stunden Zeit, um sich zum Gesetzesentwurf zu äußern, Gender Studies zu verbieten.
Also die ELTE Universität hat sich mit der Einschränkung abgefunden. Die CEU, da ist noch alles ungewiss, denn dort wird ja auf Englisch unterrichtet, ob sie davon betroffen ist, von dieser Verordnung. Sowieso ist das Schicksal der CEU noch ungewiss. es schaut immer mehr so aus, dass sie wahrscheinlich doch nach Wien ziehen wird.
Womit sich die orbanische Regierung einer weiteren kritischen Stimme entledigt hätte. Das Verbot der Gender Studies soll anfangs nächstes Jahr in Kraft treten.
Rabe Info.
Bevor wir uns mit verschiedenfarbigen Abfallsäcken befassen, hören wir Musik zum Trash Can, also zur Liebe im Abfallkübel. Love in a Trash Can von The Ravenettes.
Rabe Info.
Es ist zuweilen ein schwerer Gang, der eine umweltbewusste Bürgerin oder ein Bürger regelmäßig tun muss. Der Gang zum Entsorgungshof oder zur Recycling-Sammelstelle. Nachdem sie oder er ihren Sack mit Altpapier, Altglas und alten PET-Flaschen dorthin geschleppt hat, muss dann noch ordentlich getrennt werden. Braunes Glas in den Braunglaskübel, grünes zum grünen, weißes ins weiße etc. Nun startet die Stadt Bern einen Versuch, das zu ändern. 2.500 auserwählte Berner Haushalte werden in den nächsten Monaten schon zu Hause den Abfall trennen dürfen. Sie erhalten von der Stadt 6 verschiedenfarbige Säcke für verschiedene Materialien und müssen die dann einfach nur noch vors Haus stellen. In eben diesen 6 Säcken. Ob das etwas bringt, ob das tatsächlich ökologischer ist und finanziell sinnvoll, das soll dieser Versuch zeigen. Gestartet wird im September mit dem guten alten blauen Sack für den nicht rezyklierbaren Kehricht, mit einem braunen für Papier und Karton, mit einem grauen für Metall, mit einem violetten fürs Glas, mit einem roten für die PET-Flaschen und für gemischte Kunststoffe. Ohne PET gibt es neu einen gelben Sack. Was das Besondere an diesem gelben Sack ist, hat der Leiter Entsorgung und Recycling Stadt Bern, Walter Matter, mir erklärt.
Die Kunststoffsammlung, also die Sammlung von gemischten Kunststoffabfällen, das ist eigentlich wie ein kleiner Versuch im Versuch vom Pfandsack-Trennsystem. Wir haben seit langem festgestellt, dass eigentlich viele Leute sehr gerne Kunststoff sammeln würden und diesen Teil auch aus dem Abfall rausbringen möchten. Und da wollen wir jetzt eigentlich in diesem Versuch das anbieten. Da kann man seine Kunststoffabfälle dann getrennt in den gelben Sack geben und wir werden dann diese nachsortieren und schauen, wie viel kommt raus, was kann man wirklich recyceln und was muss dann schlussendlich halt trotzdem in eine Verbrennungsanlage gehen.
Die Frage stellt sich jetzt natürlich, warum macht man nicht gerade von Anfang an eine Sortierung von allen und man hat dann statt 6 Säcken einfach nur noch 1 Sack und wirft alles da rein und trennt es dann später, weil technologische Möglichkeiten gibt es ja bereits, dass das später getrennt wird.
Ja, das ist richtig. Also diese Frage kann man durchaus stellen. Die Technologie ist sehr weit, Sortiertechnologie, aber es ist nun mal so, dass wenn man die Abfälle gemeinsam sammelt, dann besteht einfach die Gefahr, dass sie sich gegenseitig verschmutzen. Beispielsweise Restflüssigkeit aus den Flaschen oder aus Kunststoffabfällen, dass die dann das Papier oder den Karton so verschmutzen, dass der dann nicht mehr recycelt werden kann. Und da hat man im Ausland sehr viel Erfahrung davon und es ist so, dass die getrennte Separatsammlung zu Hause viel bessere Qualitäten liefert, als wenn man das zuerst zusammengibt und dann nachträglich sortiert. Also eine Frage der Qualität.
Jetzt dürfen im Moment noch nicht alle Berner und Bernerinnen mitmachen, sondern nur eine kleine Gruppe, die diesen Pilotversuch macht. Welche Erfahrungen müssen denn gemacht werden, damit am Schluss alle von so einem Totaltrennsystem profitieren können?
Ja, es gibt eine ganze Reihe von Punkten, die wir natürlich mit diesem Pilotversuch klären wollen. Deshalb, es ist wirklich nicht alles klar. Deshalb müssen wir einen Pilotversuch machen. Ganz zu oben steht ganz sicher, dass die Bevölkerung das gut findet, dieses System. Also die Akzeptanz ist für uns ganz, ganz hoch geschrieben. Es ist wichtig, dass wir Feedbacks bekommen. Wie geht es bei euch im Haushalt? Funktioniert das gut? Ist es wirklich wesentlich besser als das, was wir heute haben. Das ist die erste wichtige Voraussetzung. Und dann kommen eine ganze Reihe von technischen Fragen, die wir haben. Also wie funktioniert das mit diesen Säcken? Halten diese Säcke auch tatsächlich, wenn wir die zusammen einsammeln? Wie geht die Sortierung? Das sind aber mehr so technische Fragen, aber auch die müssen funktionieren. Dass schlussendlich man sagen kann, doch, es lohnt sich auch die Frage der Kosten werden in diesem Versuch abgeklärt. Was kostet uns das wirklich am Schluss? Dann, wenn alle oder die meisten Fragen mehrheitlich positiv sind, dann können wir darüber sprechen, dieses System vorzuschlagen für die ganze Stadt.
Gibt es denn auch neue Ideen, dass Leute dafür sorgen, weniger Abfall grundsätzlich zu produzieren?
Ja, das ist eigentlich zu oberst immer, die Vermeidung von Abfällen. Aber die beginnt eigentlich an einem ganz anderen Ort. Wir sprechen hier mit dem Farbsack-Trennsystem über die Entsorgung. Das heißt, das ist die Schluss der Kette. Die Abfallvermeidung, die beginnt ganz vorne beim Einkauf, beim Konsum. Da versuchen wir natürlich auch zu beeinflussen, aber da können wir höchstens über Schulen, Informationen, da können wir so einwirken, aber direkt auf den Konsum selber, da haben wir keinen Einfluss. Oder auf was die Hersteller für Verpackungen verwenden, darauf haben wir als Stadt erst recht keinen Einfluss. Also da sind unsere Mittel sehr begrenzt. Wir können einfach appellieren, Aber schlussendlich an der anderen Ende der Kette, da haben wir stärkeren Einfluss bei der Trennung.
Sagt Walter Matter, Leiter Entsorgung und Recycling Stadt Bern. Mehr Infos und vor allem, wie das Ganze funktioniert, das könnt ihr nachgucken in einem kleinen Filmchen, das es auf unserer Webseite info.rabe.ch gibt.
Rabe Info.
Der Zirkus ist wieder in der Stadt. Besser gesagt, die Zirkusse. Auf der Almen steht der große und traditionsreiche Knie und auf der Warmbächli-Brache der schmucke kleine Knopf. Ja, es gehört zum Konzept des Zirkus Knopf, eben klein und fein zu sein, in einer familiären Umgebung erfahrene und weniger erfahrene Menschen mit unterschiedlichsten kulturellen Hintergründen zusammenzubringen. Gugus heißt das neue Programm, welches der Knopf ab heute Abend auf der Warmbächli-Brache zeigt. Darin verbindet der Zirkus Welten, nämlich die Welten von Artistik, Tanz, Theater und Live-Musik. Es ist das letzte Mal, dass der Knopf auf der Warmbächli-Brache gastiert, weil hier bald ein neues Quartier entsteht und die Brache überbaut wird. Gisela Feutz hat dem Knopf einen Besuch abgestattet und Gesamtleiter Konrad Utzinger für kurze Zeit von den Aufbauarbeiten abgehalten.
Wir sind heute losgefahren von Langnau. Wir haben jetzt dort eine Woche gastiert und sind jetzt am Aufbauen für die Gastspielwoche hier in Bern. Wir sind mit 16 Wagen unterwegs. Also das ist jetzt alles dazu gezählt, jeder kleinste Kühlwagen und Wohnwagen. Ja, im Ganzen sind es 16 und 7 Traktoren und 2 PWs.
Wir stehen jetzt hier auf dieser Warmbächli-Brache. Da wird fleissig gearbeitet. Die wird ja kurzum überbauen, die Warmbächli-Brache. Was bedeutet das für euch?
Ja, das bedeutet für uns, dass wir natürlich einen neuen Standort in Bern müssen und wollen suchen. Da haben wir natürlich schon angefangen, aber es ist gar nicht ganz einfach, so etwas zu finden wie jetzt hier. Wir haben auch direkt Kontakt gehabt mit dem Veranstaltungsmanagement und die haben jetzt auch noch nicht auf Anhieb eine Idee gehabt. Wir sind mit verschiedenen anderen Kulturorten in Bern in Kontakt, aber es ist gar nicht ganz einfach, so etwas zu finden. Es wäre natürlich extrem schade, wenn Bern eben aus Platzgründen oder aus was auch immer rausfallen würde. Wir wollen das unbedingt in unserem Tourneeplan drinnen behalten. Weil wir kommen extrem gerne hierher. Es ist immer super Stimmung, es sind gute Leute. Die Berner haben gerne, was wir machen, hat man das Gefühl. Und das ist wunderschön.
Was müsste es denn für Voraussetzungen haben, an diesem Standort für euch?
Ja, eigentlich braucht es gar nicht so viel. Es braucht einfach ein bisschen Platz. Dass wir die Wege können abstellen können, dass wir unsere Bühne können aufbauen können und einen Ort, wo halt nachher die Zuschauer auch kommen können. Und wo idealerweise wäre es natürlich gut, wenn wir einen Ort hätten, wo es auch noch ein bisschen Schatten hat oder ein bisschen angenehm ist. Das ist jetzt hier ja auch nicht der Fall, es geht auch ohne, aber es wäre natürlich das Beste.
Du sagst es, eigentlich brauchen wir nur ein bisschen Platz. Ja, wieso ist es denn so schwierig, einen neuen Standort zu finden?
Hey, gut, einfach ein bisschen Platz. Ich meine, wir haben gleich den Anspruch, ein bisschen ins Zentrum reinzukommen. Weil wir sind ein Projekt, das zu den Leuten geht. Wir machen Open Air, wir machen mit Hutsammlung unsere Vorstellungen. Das gehört halt zum Konzept, dass wir versuchen, auch Leute, die vielleicht nicht ein bisschen weniger kulturnah sind, die von sich aus nicht in den Zirkus gehen würden, an das herlaufen und das entdecken in dem Sinn.
Ist das einfach für Zirkusse problematisch oder ist das ein allgemeines Phänomen, dass es weniger Platz gibt für Open Air Kulturveranstaltungen?
Es ist noch schwierig zu sagen. Ich denke, es hat jetzt nicht nur mit dem Platz zu tun, sondern auch mit den immer mehr werdenden Vorschriften und Sachen, die man sich daran halten muss und Regelungen, wo halt auf vielen Plätzen Sachen gar nicht mehr möglich sind, weil es einfach von den Gesetzen, die es gibt, gar nicht machbar ist.
Was müsstet ihr alles für Gesetze einhalten da?
Ja, jetzt hier auf der Warmbächli-Brache ist es ein bisschen einfacher, weil das halt vielleicht so eine kleine Grauzone ist. Ja, halt Lärmfaktor, wir sind draußen. Man muss die Anwohner berücksichtigen, logischerweise. Gut, das ist jetzt bei uns auch nicht so extrem wie bei einem Open Air, wo Konzerte stattfinden, wo wirklich halt viel mehr Lärmemissionen entstehen. Und bei uns ist es so relativ kurz. Es konzentriert sich dann auf 2-3 Stunden vielleicht. Aber es ist vor allem der Lärm, der ein Problem ist.
Reden wir über die 2-3 Stunden. Ihr seid mit neuem Programm unterwegs. Was ist das für ein Programm?
Unser Programm ist ein wildes Freakicks-Programm mit viel Musik, viel Artistik, viel Theater, was natürlich unsere Stärke, unser Markenzeichen ist.
Was heisst denn wild und freakig genau?
Ja, also wir versuchen in diesem Stück das Thema Anderssein zu behandeln. Das heisst, jeder will ja auf eine Art ein bisschen anders sein, ein Freak sein, auf seine Art. Und das ist natürlich ein Thema, das extrem viel beinhaltet und wo man super kann nachher mit zirzensischen Mitteln umsetzen. Und wir haben natürlich wieder einen Kran im Stück. Wir arbeiten das Jahr mit Leitern, mit verschiedenen grossen Leitern, lange, kurze. Und setzen die ganz unterschiedlich ein, in der Luft, am Boden. Und da haben wir eben ganz spannende Sachen herausgefunden.
An was seid ihr jetzt gerade konkret dran hier?
Jetzt sind wir so gerade die Infrastruktur wieder am Aufbauen. Da ist gerade der Küchenwagen neben uns. Da muss man Wasser anhängen, Strom anhängen. Ein bisschen weiter vorne sind wir die Bühne am Aufbauen. Und die Wohnwagen am Stellen, alles wieder am Strom anschliessen. Im Gesamten sind wir 17 Leute, 10 Künstler auf der Bühne und 7 im Backstage. Das heisst natürlich nicht, also Künstler, die 10 Leute, die auf der Bühne sind, die sind nicht nur auf der Bühne. Bei uns machen alle alles. Man muss WC putzen, man muss abwaschen, man muss eben aufbauen. Das packen alle an.
Das sagt der Gesamtleiter des Zirkus Knopf, Konrad Utzinger. Der Knopf zeigt ab heute bis und mit Sonntag auf der Warmbächli-Brache sein neues Programm Gugus. Mit dabei ist auch die heitere Fahne. Gemeinsam wird am Samstag die 10. Ausgabe des Säbeli-Bum-Festivals gefeiert. Alle weiteren Infos zum Knopf, zum Säbeli-Bum und dem musikalischen Rahmenprogramm gibt's wie immer bei uns unter info.rabe.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Mittwoch, dem 15. August auf Rabe. Alle Podcaster-Infosendungen gibt es zum Nachhören unter info.rabe.ch. Dort gibt es auch zusätzliche Links, Videos und Hintergrundinformationen zu den gesendeten Beiträgen. Das nächste aktuelle Info gibt es morgen Donnerstag, wie immer um 11. Dann berichten wir unter anderem über das Referendum gegen das Berner Steuergesetz. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilmar Rall, Gisela Feutz und Katrin Hiss. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne zweite Wochenhälfte. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.